Dir genügt meine Gnade. 2. Korinther 12, Verse 1 bis 10. Geliebte Brüder und Schwestern in Christus Jesus, falsche Apostel und betrügerische Arbeiter, die einen anderen Jesus und ein andersartiges Evangelium als das des Paulus verkündigten, hatten die Gläubigen in Korinth von Paulus abspenstig gemacht, indem sie sich als hervorragende Apostel bezeichneten und sich ihrer israelitischen Abstammung, ihrer Redekunst, ihrer Erfolge und anderer fleischlichen Dinge rühmten. Paulus hatte die Korinther durch seinen unter Tränen geschriebenen Brief, den sogenannten Tränenbrief, 2. Korinther 2,4, zwar wieder für sich gewonnen, er muss ihnen aber mit dem 2. Korintherbrief noch verdeutlichen, wessen ein Diener Christi sich rühmen kann. Ein Diener Christi kann sich nur seiner Schwachheiten rühmen. Wenn Christus aus Schwachheit gekreuzigt wurde, dann verbleiben für Paulus dementsprechend nur Mühen, Gefängnisse, Schläge, Auspeitschungen, Schiffbrüche, Gefahren, Hunger und Durst, Kälte und Blöße. Dieser Dinge rühmt sich Paulus in Kapitel 11, um den Gläubigen den richtigen Maßstab vor Augen zu führen und ihnen zu zeigen, wer ihr wahrer Apostel ist. Paulus hatte noch mehr Gründe, sich zu rühmen, insbesondere die Erscheinungen und Enthüllungen des Herrn. Doch er tut es nicht, wenn er auch davon berichtet, sondern rühmt sich einzig und allein wieder nur seiner Schwachheiten. Denn nur diese sind der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Verwaltung gemäß. Und nur in seiner Schwachheit erfährt er die Kraft Christi. So schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 12, Vers 1, wenn schon gerühmt werden muss, mag es zwar nicht fördern, so will ich aber auch zu den Erscheinungen und Enthüllungen des Herrn kommen. Rühmen bringt keinen sittlichen Ertrag, sondern führt nur zu Selbstüberhebung, wie an den Gegnern des Paulus zu sehen. Vom unreifen Verhalten der Korinther aber genötigt, denen Rühmen imponiert, erwähnt Paulus nun ein überragendes Ereignis, ohne sich jedoch selbst zu rühmen, ist doch alles das Wirken des Herrn, der seinen Apostel damit beschenkte. Der Herr Christus Jesus hatte Paulus Erscheinungen und Enthüllungen in Gnaden gewährt. Eine Erscheinung oder Gesehenes ist etwas, was Gott einem Menschen optisch vor Augen führt, was man in einer Vision sieht. Eine Enthüllung gibt optisch oder akustisch oder in beiden Weisen inhaltlich bekannt, was bisher unbekannt oder geheim war. Eine Offenbarung erst gibt volles Licht zur rechten geistlichen Erkenntnis. Ohne das Licht der Offenbarung nutzt eine Erscheinung oder sogar eine Enthüllung wenig. Man muss das Gesehene ja nämlich auch verstanden haben. So viel zu den Begriffen. In der Praxis ist es aber so, dass für den, der das nötige geistliche Verständnis hat oder erhält, eine Erscheinung oder eine Enthüllung zugleich auch eine klare Offenbarung ist. Paulus hatte eine Vielzahl von Offenbarungen empfangen. Das von ihm zu verkündigende Evangelium wurde ihm durch eine Enthüllung zuteil, Galater 1,12. Gott enthüllte seinen Sohn in Paulus, Galater 1,16. Der Herr erschien ihm vor Damaskus, nach 3 Jahren in Jerusalem, Apostelgeschichte 22,17, nach 14 Jahren im syrischen Antiochien, Galater 2,2, in Korinth, Apostelgeschichte 18,9 und in römischer Haft zu Jerusalem. In Troas hatte Paulus eine Vision, Apostelgeschichte 16,9. In Milet bezeugte der Heilige Geist dem Paulus Bande und Drangsale, Apostelgeschichte 20,23. Und auf der Seereise nach Rom trat ein Bote Gottes zu Paulus. Und viele Geheimnisse wurden Paulus enthüllt. Zum Beispiel das Geheimnis des Evangeliums, die Versöhnung Gottes mit der Welt. Römer 5,11, Römer 16,25, 2. Korinther 5,19. Des Weiteren das Geheimnis der Auferstehung, unsere Verwandlung, 1. Korinther 15,51. Das Geheimnis des Christus, seine hohe Stellung als Erster in allem, seine Mittlerschaft, seine Erhöhung, Verherrlichung und Hauptschaft über alle, Epheser 1,20,21, Kolosser 1,15-20. Dann des Weiteren das sogenannte Epheser-Geheimnis, die gemeinsame Teilhaberschaft aller Gläubigen, Epheser 3,6. Weiters das in Gott verborgen gewesene Geheimnis, die gegenwärtige heilsgeschichtliche Verwaltung, Epheser 3,2, Kolosser 1,25. Das Geheimnis der Ehe, nämlich das ist das Einssein des Christus und seiner herausgerufenen Gemeinde, Epheser 5,32. Und das überaus herrliche Geheimnis, Christus unter den Nationen, nicht mehr länger unter Israel, Kolosser 1,27. Außerdem erhielt Paulus einzelne Worte des Herrn, zum Beispiel zur Entrückung, 1. Thessalonicher 4,15, zur Versorgung der Evangeliumsverkündiger, 1. Korinther 9,14 und zum Gedächtnismahl, 1. Korinther 11,23. Und nun erfahren wir in unserem Schriftabschnitt von einer Entrückung des Paulus und, so herrlich diese auch war, von dem noch herrlicheren Wort des Herrn an Paulus: Dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Paulus schreibt in Vers 2, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass ein solcher vor 14 Jahren, ob im Körper, weiß ich nicht, oder außerhalb des Körpers, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis zum dritten Himmel entrückt wurde. Paulus bezeichnet den Menschen, dem dies geschah, schlicht als einen in Christus. Von einem Verdienst kann mithin keine Rede sein, sondern nur von Gottes Handeln entsprechend der Berufung und dem Auftrag des betreffenden Menschen. Hesekiel zum Beispiel wurde in der babylonischen Gefangenschaft nach Tel Abib am Fluss Keba entrückt und ein andermal nach Jerusalem, Philippus vom Weg nach Gaza nach Asdod. Vor 14 Jahren war es, das heißt im Jahre 41. Bis zum dritten Himmel wurde Paulus entrückt. Der Himmel ist das, was man sieht, wenn man nach oben blickt, von der Lufthülle der Erde bis zu den Tiefen des Alls. Die Schrift kennt nur drei Himmel der Zeit nach. Es gab von alters her zu Anfang einen Himmel und eine Erde, 1. Mose 1,1. Sie sind nicht mehr, 1. Mose 1,2. Jetzt bestehen der zweite Himmel und die zweite Erde. Siehe 2. Petrus 3, Verse 5-7. Auch sie werden vergehen, sagte unser Herr Jesus Christus in Matthäus 24, Vers 35. Vom dritten Himmel und der dritten Erde ist in Offenbarung 21,1 zu lesen. Da schreibt Johannes: Dann gewahrte ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Johannes beschränkt sich in seinen weiteren Ausführungen auf die neue Erde. Nur Paulus betrat den dritten Himmel. Wir wissen nicht, was er dort sah und hörte, dürfen aber annehmen, dass ihm alle unsere geistlichen Segnungen, die wir in Christus Jesus inmitten der überhimmlischen Regionen und Geschöpfe haben und die er uns später bekannt machte, offenbart wurden. Paulus fährt fort, und ich weiß von solch einem Menschen, ob im Körper oder außerhalb des Körpers, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unbeschreibbare Dinge hörte, die dem Menschen nicht auszusprechen erlaubt sind. Das Paradies, persisch für Park, war einmal. Adam und Eva lebten darin. Und es wird wieder sein. Unter vielen anderen wird zum Beispiel einer der zusammen mit Christus gehängten Verbrecher mit dem Herrn im Paradies, dem tausendjährigen Königreich Israels, sein. Der Baum des Lebens steht darin, in der Mitte, Offenbarung 2,7. Und so dann wird das Paradies im letzten Äon auf der neuen Erde sein, ebenfalls mit dem Holz des Lebens. Die Aussage, unbeschreibbare Dinge gehört zu haben, dürfte sich zusammenfassend auf den dritten Himmel und das Paradies beziehen. Unbeschreibbar oder wörtlich ungeredet sind die Dinge insofern, als bis dahin noch niemand über solche Dinge sprach und sie beschrieb. Wenn aber die Zeit gekommen ist, wird jener Mensch, der entrückt war, darüber reden, denn dann wird es ihm erlaubt sein. Inzwischen ist uns alles enthüllt. Es ist doch so, wie es geschrieben steht, was kein Auge gewahrt und kein Ohr gehört hat und wozu kein Menschenherz hinaufgestiegen ist, all das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber enthüllt es Gott durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, Verse 9 und 10. Und da wir den Geist aus Gott erhielten, wissen wir, was er uns aus Gnaden gewährt hat. 1. Korinther 2, 12. Darüber hinaus sind uns die höchsten Herrlichkeiten, ich erinnere an die dem Paulus bekannt gegebenen Geheimnisse, enthüllt, zudem die herrlichsten Vollendungsziele unseres Gottes und Vaters. Jene, die Vollendungsziele, sind die Aufhauptung des Alls in Christus, Epheser 1,10, die Unterordnung des Alls unter Christus, 1. Korinther 15,27, die Aussöhnung des Alls durch das Blut des Kreuzes, Kolosser 1,20, und die Vervollständigung des Alls in allem durch den, dessen Vervollständigung wir sind, die Gemeinde, die Christi Körper ist, Epheser 1,23. Zu Gott hin ist das All, Römer 11,36. Er wird in allen alles sein, 1. Korinther 15,28. Voller Freude darf unser Herz darüber sein, und Lobpreis und Verherrlichung dürfen daraus entsteigen. Auf das Thema des Rühmens zurückkommend, sagt Paulus nun in Vers 5, für einen solchen werde ich mich rühmen, aber an mir selbst werde ich nichts rühmen, außer den Schwachheiten an mir. Eines solchen Menschen, dem so außerordentliche Erscheinungen gewährt und Enthüllungen geschenkt wurden, darf man sich durchaus rühmen, aber nur als Teilhaber an dem von ihm überbrachten Segen. Doch an Paulus selbst ist nichts als Schwachheit. und dieser rühmt er sich. Wir wissen ja, dass unsere Schwachheit die Voraussetzung für die Erfahrung der Kraft des Christus ist. Und des Weiteren sollen die Gläubigen nicht von einem Menschen eingenommen sein, und sei er noch so begnadet, sondern allein von Christus. Denn wir herolden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Sklaven um Jesu willen. 2. Korinther 4, 5. In Vers 6 führt Paulus weiter aus, denn wenn ich mich auch rühmen wollte, so würde ich deshalb nicht unbesonnen sein, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich schone euch aber, damit mich niemand über das hinaus einschätze, was er an mir erblickt oder etwa von mir hört. Rühmen ist unbesonnen. Im Falle des Paulus aber wäre es hinzunehmen, zumal er die Wahrheit berichtet. Aber Paulus trumpft nicht mit seinem überwältigenden Erlebnis auf und schont die Korinther somit. Er treibt sie nicht in die Enge. Einen Nachahmer Christi sollen die Menschen sehen und mehr nicht. Er tritt völlig hinter das Wort Gottes zurück. Und gerade dadurch, dass er das Wort der Wahrheit und nichts als dieses verkündigt, empfiehlt er sich jedem Gewissen der Menschen. 2. Korinther 4, Vers 2. Liebe Geschwister, mit Vers 7 leitet Paulus jetzt seine Hauptaussage ein. Damit ich mich nun nicht wegen der Außerordentlichkeit der Enthüllungen überhebe, wurde mir darum ein Splitter für das Fleisch gegeben, ein Bote Satans, um mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Sich zu überheben ist das Grundübel der Menschen im Allgemeinen und die besondere Gefahr für einen außergewöhnlich gesegneten Gläubigen. Die gewaltigen Enthüllungen brachten sogar Paulus in diese Gefahr, der doch genau wusste, dass er der Geringste unter den Aposteln war und nicht würdig genug, überhaupt Apostel genannt zu werden, weil er die herausgerufene Gemeinde verfolgt hatte. Nur in der Gnade Gottes war er, was er war. Gegeben worden, man beachte, gegeben worden, war dem Paulus ein Splitter für das Fleisch. Damit ist das Handeln Gottes beschrieben. Satan ist nur ein Werkzeug des göttlichen Heilswirkens. Was mag der Splitter gewesen sein? Irgendein schmerzender Fremdkörper im Fleisch oder irgendeine Krankheit? Man kann an ein Augenleiden denken, denn Paulus berichtet in Galater 4, 13 bis 15, dass er ihnen in der Schwachheit seines Fleisches Evangelium verkündigte, sie ihn wegen der Anfechtung, die in seinem Fleisch war, weder verschmäht noch für widerlich gehalten hatten und dass sie, wenn möglich, ihre Augen ausgerissen und ihm gegeben hätten. Es ist aber gut, dass wir es nicht wissen, damit nicht ein Törichter meine, gerade diese Krankheit, die er auch hat, erhebe ihn in die Reife des Paulus, oder nur die den solchermaßen Erkrankten genüge die Gnade. Es darf sich aber jeder von dem von Paulus Geschilderten angesprochen wissen, denn irgendein Leiden hat wohl fast jeder zu tragen und damit gewissermaßen einen Splitter im Fleisch. Der Apostel wurde nicht buchstäblich mit Fäusten geschlagen, sondern die Schmerzen waren die Schläge für ihn. Etwas Grundsätzliches über Krankheiten. Krankheiten lassen sich ganz allgemein auf das Sterbendsein des Menschen zurückführen, dieses auf die Sünde Adams und diese wiederum auf Satan. Hiob darf uns als ein Beispiel dafür gelten, dass Krankheiten vom Satan verursacht werden. Aber auch Gott selbst sandte Krankheiten unter Israel, wenn er Gericht übte. Von einer Krankheit auf eine Sünde des Erkrankten zu schließen, ist uns allerdings nicht erlaubt, kennen wir doch die Frage der Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und die Antwort unseres Herrn: Weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll dann ihm offenbar werden. Ebenso sagte der Herr Jesus angesichts der Krankheit des Lazarus: Diese Schwachheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie, die Krankheit, verherrlicht werde. Im Fall des Paulus ist ein Bote Satans der Verursacher seiner Erkrankung oder Verletzung. Von Hiob aber wissen wir bereits, dass alles von Gott ausgeht. Unser Gott und Vater hatte alles veranlasst, was Paulus widerfuhr. Denn er ist der Alleinweise, der alles Verfügende und alles Bewirkende, der alles Hervorrufende. Er kann den Satansboten auch wieder wegschicken. Darum wendet sich Paulus mit der entsprechenden Bitte an den Herrn Jesus Christus: Ist doch Christus das Haupt jeder Fürstlichkeit und Obrigkeit? Kolosser 2,10. Ist unser Herr doch hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit, Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Epheser 1,21. Nun erfahren wir durch Vers 8: Dieserhalb sprach ich dreimal dem Herrn flehentlich zu, dass jener von mir abstehen möge. Sein Leiden behinderte Paulus, den eifrigsten Wettkämpfer am Evangelium, den Apostel der Nationen, in seinem Dienst für den Herrn. Das muss der Herr doch wegnehmen. Aber auch Paulus hatte das ABC Gottes zu erlernen, dass Gott sich nämlich über unsere Schwachheit verherrlicht und gerade auch durch Widerstände und Finsternis zum Ziel kommt. Wie schrieb Paulus schon in Kapitel 4, Verse 7 bis 10: Wir haben aber diesen Schatz, nämlich der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, in irdenen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Allezeit tragen wir so die Tötung Jesu in unserem Körper umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Körper offenbar werde. So erhörte der Herr die Bitte des Paulus nicht. Doch er, so schreibt Paulus in Vers 9, hat mir versichert: Dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Die Gnade Christi. Was wurde uns nicht alles in Gnaden zuteil? In der Gnade sind wir Gerettete, und zwar vor der Strafe für Sünden, und können wir gerettet werden von der Herrschaft der Sünde in unserem Alltag, wenn wir Römer 6 beachten. Und in der Gnade werden wir gerettet vor dem Zorn Gottes, sowie aus dem Tod und für das äonische Leben, das Leben in den zukünftigen Äonen. In der Gnade sind wir Beschenkte, mit der Freilösung von der Zugehörigkeit zur alten Menschheit, Beschenkte mit der Rechtfertigung, weit weg von allen Sünden, an Schuld ist überhaupt nicht mehr zu denken, Beschenkte mit der Versöhnung mit Gott, mit der Gemeinschaft mit seinem Sohn, mit der Versiegelung mit Gottes Geist, mit dem Sohnestand. Alle Zeit stehen wir bei Gott in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sind wir Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, und erfreuen wir uns heute bereits unseres zukünftigen äonischen Lebens. Mit jedem geistlichen Segen inmitten der überhimmlischen Regionen und Geschöpfe, mit jedem geistlichen Segen, den es überhaupt gibt, sind wir gesegnet, in dem geliebten Sohn aufs Reichste begnadet. Daran sollen wir uns genügen lassen. An dieser Fülle, an diesen geistlichen Gnadengaben. Bedeutet uns die Gnade wirklich so viel, dass sie unsere volle Genüge ist? Benötigen wir denn nicht Nahrung und Wetterschutz und manches andere mehr? Gewiss, doch sollen wir diese zum Gebrauch oder Verbrauch bestimmten Dinge besitzen, als besäßen wir sie nicht. 1. Korinther 7, Vers 30. Sie sind nicht bleibend und können uns in dieser Welt sehr schnell genommen werden, sei es durch Krieg, Flucht, Vertreibung und anderes, auf jeden Fall beim Sterben. Mögen wir mithin alle irdischen Gaben dankbar annehmen und sie, vom Geist Gottes geleitet, vernünftig und verbrauchen, im Wissen und in der Bereitschaft, von ihnen lassen zu müssen. Wir sind in Christi Gnade in einem so herrlichen Umfang reich gemacht, dass wir alles andere dahin fahren lassen können, auch unsere Gesundheit. Und dass eben auch eine Krankheit unser Vertrauensverhältnis zu unserem Gott und Vater nicht belastet, sondern wir im Gegenteil auf das blicken, was er damit erreichen will. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Wenn ich es zuspitzend sagen darf, meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen gemacht. Für vollkommen gemacht darf man auch vollendet oder frei umschrieben zur vollen Wirkung gebracht sagen. Menschliche Stärke kann blind machen für Christi Kraft. Wer aber seine Schwachheit erkannt hat, kann für die göttliche Kraft offen sein. Oder ein Gläubiger wird für die göttliche Kraft offen sein. Schlicht gesagt ist unsere Schwachheit der geeignete Nährboden für die Entfaltung der Kraft Christi. Meine Kraft wird in deiner Schwachheit zur vollen Darstellung gebracht. Christi Kraft kommt selbstverständlich auch anderweitig in Vollkommenheit zum Ausdruck, zum Beispiel in der rettenden Kraft des Evangeliums. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Zum Beispiel des Weiteren in seiner alles übersteigenden Liebe oder auch darin, dass er sich das All unterordnet und es in allem vervollständigt. Hier geht es aber um den Erfahrungsbereich der Gläubigen in unseren Tagen auf der Erde. Unser Herr Jesus Christus bedarf unserer Stärke und Gesundheit, Weisheit oder Redekunst nicht, um seine Ziele zu erreichen, denn wirksam ist allein sein Wort. Das Wort Gottes, nicht irgendwas Menschliches, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schneidender als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist. Hebräer 4,12. Gewiss dienen wir unserem Herrn mit allen unseren Kräften, allem Können und Vermögen. Doch wenn er uns dieses nimmt, wird deutlich werden, was wirksam ist. Wir dürfen es allerdings heute schon wissen. Und wenn der schwächste oder schlichteste Gläubige das Wort der Wahrheit weitersagt, wird Gott damit erreichen, wozu er es gesandt hat. Mögen wir doch alles, worauf die Welt stolz ist, alle menschlichen Vorzüge, auf die Plätze verweisen, wie einst Paulus, der Hebräer aus Hebräer, der hinsichtlich der im Gesetz geforderten Gerechtigkeit nahezu untadelig geworden war, dies alles für Abraum erachtete, damit er Christus gewinne und ihn völlig erkenne und die Kraft seiner Auferstehung erfahre. Philipper 3, Verse 4 bis 11, wir hörten gestern der Schrank davon. Die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Die für den Wandel und Dienst der Gläubigen elementare Antwort des Herrn, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht, veranlasst Paulus zu dem entschiedenen Bekenntnis, sehr gern werde ich daher eher die Schwachheiten an mir rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Vers 9b. Nun rühmt Paulus sich also doch, aber nicht irgendwelcher Vorzüge wie seine Gegner, sondern seiner Schwachheiten. Freudig bejaht er seine Krankheit und die damit verbundene Erniedrigung und Demütigung. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, heißt es in Psalm 119, Vers 67. Vorher dachte auch Paulus noch anders. Doch jetzt ist er zur Erkenntnis der Realität gekommen und stimmt in vertiefter Einsicht dem zu, dass wir Menschen uns Gottes weisem Ratschluss unterzuordnen haben. Gottes Gedanken sind stets höher als unsere. Wurde nicht Christus durch Leiden vollkommen gemacht? Hebräer 2, Vers 10 und Hebräer 5, Vers 9. Und haben wir es denn nicht viel nötiger als er? Indem Paulus von der Erhörung seiner Bitte um Heilung absieht, das ihm vom Herrn Verordnete annimmt, sich dessen sogar rühmt, erfährt er die Kraft des Christus. Christus spricht ihm durch das Wort der Heiligen Schriften in der Kraft Heiligen Geistes zu, so dass er am inneren Menschen mit aller Kraft nach der Gewalt der Herrlichkeit des Herrn gekräftigt wird zu aller Ausdauer und Geduld mit Freuden und in der Zuversicht überfließt. Ja, wir, die wir leben, werden stets um Jesu Willen in den Tod dahingegeben, damit auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Fleisch offenbar werde. 2. Korinther 4,11. Die in uns wirkende Kraft wird sich als von Gott kommend und nicht als aus uns erweisen. Darum sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. 2. Korinther 4,16. Ständig werden wir im Inneren erneuert, denn die überströmende Gnade, in der wir stehen, kräftigt uns alle Zeit. Nicht des Apostels Entrückung bis zum dritten Himmel ist der Höhepunkt unseres Schriftabschnittes, sondern das Zeugnis seiner Schwachheit und der Tatsache, dass nunmehr die Kraft des Christus über ihm zeltet. Darum, so fährt Paulus in Vers 10 fort, ist mir wohl zumute, selbst in Schwachheiten unter Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, unter Druck um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kraftvoll. Wie sehr verherrlicht der Apostel Paulus damit Christus, dem allein alle Ehre gebührt. Mögen auch wir zur Verherrlichung unseres Herrn und Hauptes sagen können, mir ist wohl zumute, mir genügt Christi Gnade. Ich weiß, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, Römer 8, 28, denn er will uns zur Reife bringen. Und mögen wir uns nicht nur in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen, sondern auch in den Drangsalen rühmen, wissend, dass die Drangsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Erwartung. Die Erwartung aber lässt nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Römer 5, 2-5. Die Liebe Gottes ist in unseren Herzen eine solche Kraft, dass uns nichts entmutigen und niederdrücken oder dazu verleiten kann, Übles mit Üblem zu vergelten. Du nun, mein Kind Timotheus, kräftige dich in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sie ist kraftvoll, sie kräftigt uns. Mögen wir sagen können, wenn ich in mir schwach bin, dann bin ich in Christus kraftvoll. Ihm aber, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder erdenken können, der in uns wirkenden Kraft entsprechend. Ihm sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons der Äonen. Amen.